Pegay Du. Wenn Erfahrungen und gelerntes Wissen auf kreatives Chaos und Freude am Tun im schulischen Kontext treffen. Ein Podcast mit Ulrike Friese und André Engel.
Hallo zu einer neuen Folge vom Pegay Du Podcast und herzlich willkommen, Ines Bieler. Eine ganz besondere Frau, die das deutsche Schulsystem nicht einfach nur analysiert hat, sondern es zusammen mit anderen nach der und in der Pandemie ordentlich aufgemischt hat. Und ich habe sie so erlebt, dass sie brennt für zeitgemäßes Lernen, für digitale Transformation und der Frage, wie Schule eigentlich aussehen muss, damit sich Kinder in ihr wirklich, wirklich wohlfühlen und auch Kindern gerecht werden kann. Also schön, dass du da bist, Ines, und Hand aufs Herz zum Start. Wenn du dem traditionellen deutschen Schulsystem aus aktuellem Anlass, wir sind ja fast im Juni 2026, ein Zeugnis ausstellen müsstest, in welchem Fach gäbe es eine glatte 1 und wo würde es aktuell sitzen bleiben?
Herrje, ich bin ja eigentlich gegen solche Noten und sitzen bleiben. Ein Zeugnis. Ich würde dem System erstmal bescheinigen, dass durchaus Motivation drinsteckt, Anstrengung drinsteckt, man schon in die richtige Richtung marschiert. Aber, und jetzt kommt das Aber, und ich weiß, was alles man vor Aber gesagt hat, zählt nicht, aber trotzdem, aber es ist noch Luft nach oben bei gerade den Dingen, die du angesprochen hast, digitale Transformation. Und ich glaube, das fängt zumindest nach meinem Verständnis damit an, dass man das Verständnis von einer Kultur der Digitalität nicht einfach nur als Buzzword rausposaunt, sondern dass man es wirklich versteht und lebt. Und ich glaube, da ist der größte Raum, der sich da noch öffnet und der auch noch bespielt werden muss. Weil meiner Meinung nach sehr, sehr vieles noch in den alten Strukturen ist. Und das ist vielleicht, naja, nicht sitzen bleiben, aber das ist eben noch das Alte. Und Ich kann keine Eins vergeben, tut mir leid. Aber es sind so viele kleine Punkte überall, wo mal die Einsen sprießen, aber wo es eben noch nicht ins Gesamtsystem streut. Und ich glaube, das ist auch so ein Manko unserer Zeit heute, dass es flächendeckend so an Umsetzungen und Strukturen mangelt. So, wir haben überall und reden auch ganz oft auf Tagungen von diesen berühmten Leuchttürmen. Und das wären dann die Einsen, aber wie es immer so schön heißt, am Fuße des Leuchtturms ist es dunkel. Da sind eben noch sehr, sehr viele Räume, die noch nicht beleuchtet werden. Und wir reden auch immer ganz viel, gerade in dem Zusammenhang von Bildungsverwaltung und Bildungspolitik, von diesen berühmten Grauräumen, die ausgenutzt werden sollen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo das größte Potenzial ist, dass Strukturen geschaffen werden, dass diese Grauräume ausgeleuchtet und wirklich bespielt werden können. Und zwar eben nicht als, naja, ich mach das mal und wenn keiner hinguckt und das wird schon irgendwie klappen, sondern ganz offiziell und mit Struktur und Unterstützung von Politik und Verwaltung, das müssen wir angehen.
Ja.
Ja.
Ja, dann lass uns da mal starten. Das mal angehen, finde ich. Auf drei Wegen würde ich das gerne mit dir mal angehen. Also einmal dein persönlicher Weg, dann natürlich mit dem Blick auf Führungskultur, weil dich das auch sehr beschäftigt hat. Und dann vielleicht einen konkreten Einblick in aktuelle Arbeitsprozesse, in denen du drin steckst, mit einem Abschluss zur Vision, bei der ich natürlich auch mega spannend mitwirken würde, dann am Ende unseres Gesprächs. Also starten wir mal. Deine letzten Jahre waren bestimmt sehr, sehr aufregend, insbesondere vor dem Hintergrund der Pandemie und dem Twitter-Lehrerzimmer. Und jetzt haben wir 2026. Was waren für dich so ganz zentrale Ereignisse oder Momente innerhalb dieses Themenfeldes digitale Transformation, die es für dich heute fassbar machen, wenn du über dieses Thema sprichst? Also so konkrete Ereignisse, konkrete Momente oder Erlebnisse oder Tools, die wirklich nachhaltig wirken bis heute bei dir?
Also ich bin ja nun schon länger im Bildungskontext unterwegs, nicht erst seit der Pandemie. Vor mir oder hinter mir, besser gesagt, liegen 28 Jahre als Lehrkraft am Gymnasium in drei Fächern. Dann habe ich noch vor der Pandemie gewechselt an die Uni zu zwei Projekten, Richtung Digitalisierung in der Lehrkräftebildung und bin jetzt am Landesschulamt hier in Sachsen-Anhalt. Und rückblickend, gerade diese Zeit, du hast es ganz gut beschrieben, die Pandemie hat einiges durcheinander gewirbelt, aufgewirbelt, kann man sagen, so ein bisschen den Staub aus dem Bildungssystem gepustet. Und ich glaube, es war tatsächlich das Twitter-Lehrerzimmer 2013. Ich habe heute aus einem bestimmten Grund, ich muss noch einen Beitrag dazu verfassen, reingeguckt in den Twitter-Account. Ich habe ihn immer noch, ich bespiele ihn zwar nicht mehr, aber April 2013 bin ich so aus Neugier einfach bei Twitter gelandet. Und das war der richtige Schritt rückblickend. Und ich habe das auch gerade heute Vormittag mal Revue passieren lassen. Es war eine sehr spannende Zeit und es war rückblickend gesehen genau die Zeit, die ich heute mit unter dem Verständnis Digitalität bezeichnen würde. Es war der Austausch da, es war die Referenzialität da, es waren immer die Rückbezüge und Verweise auf andere Kolleginnen und Kollegen, die man getroffen hat, mit denen man sich auch auf Twitter ausgetauscht hat. Es war immer die Gemeinschaftlichkeit, ob das das EdChat-Projekt war, ob das dann die Bildungspunks im Anschluss waren. Es war immer eine sehr wertschätzende Grundhaltung. Und die Algorithmizität, naja, die war eben noch nicht so, wie sie unter X ist, sondern das war eben noch Twitter. Das habe ich als sehr, sehr wertschätzend erlebt und nicht nur im Deutschen, also in Deutschland an sich, sondern im gesamten deutschen Sprachraum. Und ich habe danach irgendwann auch gemerkt, naja gut, das ist auch eine Bubble, diese deutschsprachige. Und bin dann nachher eingestiegen bei der Moderation vom News Teacher to Twitter Chat. Das waren dann auch noch ein paar schöne Jahre so im globalen, in der globalen Community mit drei Kolleginnen und Kollegen aus den USA und einem aus Brasilien. Und das war auch nochmal so ein bisschen so einen anderen Vibe reinkriegen, was läuft woanders an allen anderen Ecken der Welt. Das war wirklich sehr, sehr motivierend auch für mich, das muss ich sagen. Und davon ausgehend fand ich da, hat das eigentlich nicht nur bei mir, ich habe das ja auch bei anderen gemerkt, eine Haltung ausgelöst. Diese Offenheit, dieses, wir packen das an, es lässt sich was bewegen, wir haben auch die Kraft dazu und den Elan dazu, was zu verändern. Dann kam die Pandemie dazwischen, du hast es schon gesagt, da war natürlich vieles auf einmal eingeschränkt und beschränkt, aber auf der anderen Seite hat man gemerkt, wie stark auch diese Community da in dieser Zeit getragen hat. Wenn man heutzutage noch auf die Seite der Bildungspunks guckt, da gibt's eine Seite Materialien unter Corona, seitenweise nach Schulformen geordnet, nach Fächern geordnet, nach Klassenstufen, glaube ich, für Eltern, für Schüler, für Lehrkräfte. Da liegt in den Lehrkräften selbst, im Bildungssystem selbst an der Basis eine unheimliche Kraft und ein unheimliches Potenzial. Das hat mich dann auch bewogen, so ein bisschen, dann war mir die Schule zu eng, würde ich jetzt sagen, aus der Perspektive heraus. Die hat sich nicht ganz so schnell bewegt, wie ich mich bewegen wollte. Und dann bin ich an die Uni gegangen, an diese Digitalisierungsprojekte. Und das hat mir nochmal eine ganz andere Perspektive eröffnet, zu gucken und tiefer einzutauchen in ganz bestimmte Thematiken. Und es wurde auch immer klarer, klar ist die Basis die Breite des Systems, da läuft ganz viel, aber auch die will gesteuert werden. Und dann sind wir wieder bei Führungskräfteentwicklung. Und ich glaube, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich glaube, irgendwo habe ich schon mal gehört, die Schulleitung ist das Nadelöhr, durch das eigentlich die Schulentwicklung gesteuert wird. Die hat es in der Hand, die Kollegen zu motivieren, in die richtige Richtung zu lenken, bestimmte Fokuspunkte zu setzen und, und. Also da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial. Zurzeit bin ich leider nicht mehr bei der Führungskräfteentwicklung, sondern koordiniere bei uns in Sachsen-Anhalt am Landesschulamt für diesen Bereich der Behörde das Startchancenprogramm. Aber das ist ja auch nochmal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Thematik Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit. Da haben wir ja die Schulen in herausfordernder Lage, die da betreut werden wollen und müssen und auch noch besser, als wir das jetzt schon machen sollten.
Ja, da hake ich gleich mal ein. Also gerade in diesem Zusammenhang ist ja total spannend zu gucken, wo begegnet dir denn aktuell das Chaos, das wir in der Pandemie so produktiv genutzt haben? Also wo begegnet dir das?
Eigentlich täglich. Im Moment bei uns hier in Sachsen-Anhalt, da verrate ich ja nichts Neues, die Personalsituation, also der Lehrkräftemangel, der hier allerorts zu spüren ist und vor allen Dingen eben in den Schulen, die wir im Rahmen des Deutschlandprogramms betreuen. Und da sehe ich tatsächlich, wie gerungen wird und das mit allen Kräften und mit allen Möglichkeiten versucht wird, händeringend das ganze Thema für die Kinder, für die Jugendlichen am Laufen zu halten, einen vernünftigen, zielgerichteten Unterricht zu organisieren und das eben mit einem wirklich eklatanten Ressourcenmangel. Da versuchen wir jetzt zu unterstützen. Aber das erinnert mich schon so ein bisschen an diese chaotischen Zeiten, weil da ist sehr viel, Handling gefragt, momentane Entscheidung, zu wissen, wen frage ich, wenn Not am Mann ist, und zwar schnell und ad hoc. Und das hat schon so ein Gefühl davon, glaube ich. Das kommt dem sehr nahe.
Habt ihr schon so erste Lösungsansätze? Also was gelingt in solchen Situationen?
Ich glaube, das A und O ist die Kommunikation, eng dranbleiben an den Schulleitungen. Wir versuchen es. Wo ich glaube, wo noch Potenzial nach oben ist, ist einfach, und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, die Strukturen. Die Strukturen sind eben auch gerade im Verwaltungsbereich noch nicht so flexibel, effektiv, digital, wie es sein sollte, damit alles wirklich schnell funktioniert. Und das ist behäbig. Was ich für mich feststelle, ist, man kann relativ in Einzelentscheidungen und für eine Schule und in der Kommunikation eigentlich durchaus eine Menge erreichen. Nicht immer, manchmal liegen irgendwelche Steine im Weg. Aber es ist ein ganz großes Learning, man soll es nicht glauben, für die Behördenstruktur zu merken, wo hier Leerstellen sind, wo Behörden eigentlich noch gar nicht so gut miteinander kommunizieren und bestimmte Sachen abgleichen. Und ich glaube, das könnte auch ein ganz, ganz großes Plus am Ende sein, dass da solche alten hierarchischen Strukturen und dieses Baukastensystem von das ist die Behörde, das ist die Behörde und die macht das und die macht das und keiner guckt über den Tellerrand, dass das aufgelöst wird, das merke ich gerade, dass da Bewegung reinkommt. Das tut dem System in Gänze gut, dauert aber natürlich lange. Wie oft wurde schon das Bild vom Tanker für die Schule herangezogen, der ewig braucht, um irgendwie eine Wende reinzukriegen oder anzuhalten, und genau das Gefühl habe ich auch gerade, ja. Kann ich nur bestätigen.
Also ich hatte dieses Moment, die Bedeutung der Einzelschule in diesem Prozess der digitalen Transformation jetzt in mehreren Gesprächen schon gehört, immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven. Wenn du jetzt aus deiner Sicht drauf guckst, was lässt es denn schnell werden? Ist es eher der Schulleiter, wenn du sagst Nadelöhr, ne? Oder doch die Kommune als Schulträger? Oder ist es doch das Ministerium, das durch gezielte Fördermaßnahmen, Strukturhilfen so einen Prozess anstößt? Also wer ist so der Erste? Also wer sorgt denn dafür, dass es gegebenenfalls tatsächlich schneller werden kann?
So. Ich glaube, der Erste, der drängelt und drängeln sollte, ist durchaus der Schulleiter, also die Schulleitungsposition, die den Blick einmal bei sich wirklich auf die Schuhspitzen hat und in der Schule wirklich sehen kann, was los ist auf der anderen Seite, aber auch die Rückmeldung in die anderen Behörden und Beteiligten, die du alle gerade aufgezählt hast, der Kontakt ist da, da kann die Schulleitung auch kommunizieren. Aber meine allererste Intuition war, weil ich dachte, du fragst, wer hat da das größte Gewicht, nicht wer ist der Erste, eigentlich alle. Also ich merke das auch immer wieder, es ist das Zusammenspiel. Und das ist natürlich bei uns gerade hier nicht besonders schön aufgeteilt mit der Bildungsverwaltung, mit der Schule und mit dem Träger, der wieder aus einem ganz anderen Kontext kommt und wo ganz verschiedene Logiken von der Abrechnung, von Haushaltsjahren zu Schuljahren und
ja
so viel sich entgegensteht. Also das erschwert das ganze System, wobei man, wenn man nebenbei steht und einfach nur guckt, sich fragt, warum eigentlich. Mhm. Aber jetzt sage ich den berühmten Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Da müssen wir dagegen an, ja.
Ja, und wenn man auch manchmal selber in so einem Hamsterrad drin hängt und quasi das gar nicht rausgehen kann oder keine anderen Ideen gesehen hat, ne? Ja. Welche neuen, muss ja auch nicht neu sein, vielleicht sind es ja auch andere Kompetenzen, muss eine Führungskraft vor diesem Hintergrund haben, um zum Beispiel an seiner Einzelschule in seinem Kompetenzbereich, was er verantworten kann, vielleicht doch schneller durch so eine unübersichtliche Situation zu steuern oder Kommunikation auch mal aushalten zu können, die schwierig ist. Also was brauche ich als Führungskraft in diesem neuen Chaos, das wir jetzt haben?
den großen Überblick, ein Gespür für die Menschen, mit denen ich arbeite, für die Kinder und Jugendlichen, für die ich hier Entscheidungen treffe. Du hast es aber schon gesagt, Kommunikation. Also für mich ist das immer das A und O. Und wenn man an den Orientierungsrahmen guckt, den die KMK, ich glaube, vor 2 Jahren im Dezember rausgegeben hat, es waren 6 Handlungsfelder und 2 davon befassten sich mit Kommunikation. Da sieht man schon, dass das durchaus auch ein Schwerpunkt dieser Tätigkeit ist. Neben einer fachlichen Expertise, ich glaube, es täte den Führungskräften auch gut, was von Organisationsentwicklung, von Prozessbegleitung zu wissen, von systemischem Coaching und so weiter. Das sind alles so Aspekte, die sehr, sehr gut wären. Du merkst schon an den vielen Konjunktiven, wie kommen wir denn zu einer Schulleitung? Meine Chefin am Landesschulamt hatte mal gesagt, der beste Lehrer wird's. Das sollte es eigentlich nicht sein. Klar ist das immer gut, wenn das auch ein sehr guter Lehrer ist, der dafür Verständnis hat, aber es braucht eben mehr als nur Kompetenzen, ein guter Lehrer zu sein. Eine Führungskraft hat eben noch ganz andere Verantwortungsbereiche. Und da sehe ich auch tatsächlich einen ganz, ganz großen Nachsteuerungsbedarf, dass auch diese Handlungsfelder, die KMK damals aufgedeckt hat, auch mit Personalentwicklung und noch was da ja alles dazu kam, dass das auch wirklich abgedeckt wird in der Führungskräfteentwicklung und dass auch gezeigt wird, es greift alles ineinander. Es lässt sich ja auch nicht trennen. Ich kann nicht sagen, ich mache heute Personalentwicklung und mache morgen Teamentwicklung und übermorgen kommuniziere ich mit meinen externen Partnern und den Tag darauf mache ich die interne Kommunikation. Es geht einfach nicht. Es wird einem ja klar, wenn man das schon hört, dass es so nicht funktioniert. Aber es sind eben so diese persönlichen Kompetenzen, die da eine Rolle spielen.
Wenn du so ein Profil entwerfen müsstest, was wäre so für dich so Priorität oder sagen wir die ersten 3?
Ja, Kommunikationsfähigkeit. Ich tue mich tatsächlich echt schwer, immer so ein Ranking oder so ein erstes.
Ja, okay, alles gut. Musst du ja nicht ganz nebeneinander stellen.
Es fragt sich immer ganz gut und ich selber bin eigentlich auch ein Freund davon, dass ich irgendwo, wenn ich mir was notiere, das so mache. Aber auf der anderen Seite, wenn man es anderen zuschreiben soll, du weißt es sicherlich selber, wenn man auf jemanden trifft, weiß man, ja, geht oder geht nicht. Mhm. Und genauso ist es auch ein bisschen mit den Führungskräften. Da ist auch ein gewisses Gespür notwendig für eine Situation, für die Schulgemeinschaft. Es ist der große Überblick dafür notwendig. Es gibt hervorragende Leute, die aber sehr, sehr ins Detail gehen und sich dann vielleicht dazu verbeißen. Also es braucht auch diese Balance zu wissen, wann muss ich mich in die Tiefe reinstürzen und nachstochern, weil irgendwas hängt. Oder wann kann ich das laufen lassen? Und für mich, wenn ich das jetzt gerade sage, merke ich, eigentlich ist es auch nicht alleine diese eine Person, sondern es ist die Fähigkeit, die Führung in einem Team vielleicht auch zu übernehmen. Und zwar nicht im Sinne von, ich bin der Chef des Ganzen, sondern ich habe den Fokus und lenke das Team, aber wir machen das alles zusammen. Ja. In Abstimmungsprozessen, in Rückkopplungen, in nochmal vieles Revue passieren lassen, vielleicht auch nachsteuern lassen. Also diese Feedback, diese iterativen Schleifen sind schon wichtig. Und da frage ich mich auch gerade, wie kann man das lernen? Ja, ist natürlich schwierig.
Ja. Ich habe auch mit mir lange gerungen, was wäre ich denn oder was bin ich? Ich muss ja sagen, ich bin es ja mittlerweile für eine Führungskraft und habe mit mir gerungen, ist es eher das Partizipative oder bin ich doch schon noch irgendwie anders unterwegs? Und das Partizipative ist es eben nicht allein, also so nehme ich es wahr, sondern es gehört auch manchmal dazu, dass ich qua Amt, qua Autorität mal sage, so ist das jetzt und gleichzeitig aber auch dieses Adaptive, also so, weil Räume zu öffnen für Gespräche, offen zu sein, neue Ideen aufzunehmen, ohne die gleich zu bewerten, ohne eine Entscheidung treffen zu müssen, auch das gehört irgendwie dazu. Und gerade dieses Adaptive wird mir zunehmend sympathisch. Im Moment hadere ich noch mit mir im Sinne, wie viel Raum darf das einnehmen, bis es dann zu einer konkreten Entscheidung kommen muss und wie dann der Weg der Entscheidungsfindung auch aussehen kann, damit es a. schnell geht und b. Auch so die Kolleginnen und Kollegen, die ja manchmal sind es 20, manchmal sind es 100, dass man die da mit nicht mitnimmt, sondern irgendwie, also dass sie wissen, worüber wir reden und warum wir das so entscheiden und also diesen Prozess verstehen. Und da hadere ich mit mir tatsächlich in diesem Austarieren von Möglichkeiten, von Methoden, wie und auch natürlich Themen, ne? Also die sind ja alle irgendwie gleichzeitig da. Also das beschäftigt mich gerade sehr.
Das glaube ich.
Ja.
Es steckt ja so viel Priorisierungsarbeit dahinter, die anderen hören, das wahrnehmen, das abwägen und dann aber auch genau wissen, wie du es am Anfang gesagt hast, wann muss ich denn jetzt die Entscheidung treffen? Wann kann ich jetzt nicht mehr so viel Raum lassen? Dann muss ich eben auch mal sagen, zack, so wird's gemacht. Ja. Aber ich glaube, das ist eben genau auch wie, wenn ich mich an meine allerersten Tage als Lehrerin erinnere, auch ein Lernprozess.
Ja.
Man kommt ja dann in die Stunde rein und ist geeicht mit Stundenentwürfen, wo alles minutiös durchgeplant ist und am Ende soll das und das rauskommen. Ja gut, spätestens nach der dritten Stunde weiß man, funktioniert nicht. Und das Beste ist, man hat wirklich nicht nur Plan B, sondern Plan C und Plan D. Und das wird im Laufe der Zeit eine Routine. Da muss man auch ein bisschen drauf vertrauen, glaube ich, dass sich das entwickelt.
Ja, also das Wort, das klingt bei mir auch immer nach. Also dieses Vertrauen ins Miteinander, dass wenn es brennt, dass dann irgendeine Lösung auch gefunden wird, dass man irgendwie auch erspürt, jetzt muss ich das so machen und dann muss ich so machen. Ja, also was mir geholfen hat, ist halt eine gute Ausbildung tatsächlich. Also das Wissen um, also dieses Studium auch nochmal zu machen, Schulmanagement und auch die verschiedenen Fortbildungen tatsächlich auch gemacht zu haben, auch wenn ich die manchmal in dem Moment, wo ich mich gefragt habe, was soll das jetzt? aber im Nachgang dann schon zu merken, das ist jetzt genau der Gedanke, über den bist du gestolpert damals und jetzt weißt du warum. Also das ist schon gut. Aus deiner Perspektive jetzt konkretes Werkzeug, was mir hilft in einer Führungsposition, wo du sagst, also das lohnt sich, so grundsätzlich das zu haben. Ein Tool oder irgendeine Methode, wo du sagst, die ist so.
Also mit Tools tue ich mich sowieso schwer, weil die ständigen Veränderungen unterworfen sind und das schwierig ist, dann kommt es auch immer gerade auf Schulen oder Kontext Hochschule dann immer an, dann haben die dieses Tool, die nächsten dieses Tool und irgendwas haben sie ausgeschlossen. Ich glaube, eine gewisse Methodik ist eigentlich das, was man braucht und eine Grundhaltung. Was ich gerade auch in Gesprächen mit Schulleitungen erlebt habe, auch in Schulen, in Veranstaltungen, ist diese Erkenntnis, die ist verknüpft mit der Bleistiftmetapher, die eigentlich von den digitalen Tools kommt. Ja, das waren die Early Adopter bis hinten nachher zu dem Radiergummi, die Gruppe, die alles wieder revidieren will.
Mhm.
Aber ich fand das eigentlich immer ganz gut und habe mir dann auch selber gesagt, man kann nicht alle mitnehmen. Und ich glaube, und auf diese Erkenntnis, das merke ich auch immer, wenn man das auch mal mit anderen erläutert, kommt es immer, der Bleistift ist ganz gut. Die Spitze sind die vorne wegrennen, ist okay. Und dann kommt dieses Wood-Stück, also dieses Holzstück, und das wird ja immer so schön, sie würden, wenn sie könnten. Aber das ist die Masse und ich glaube, die kann man immer bewegen. Und wenn man den Führungskräften auch mal klar macht, dass die vielleicht, ich sag's jetzt einfach mal so, am lautesten schreien, und immer meckern, vielleicht gar nicht eben zu diesem großen Teil Holz, Bleistift oder was auch immer gehören, sondern wirklich hinten diese Klammer sind, die sich an Altes klammern oder der Radierer, der gar nicht will, dann hat man auch das Verhältnis im Kollegium einfach mal so für sich grafisch dargestellt. Das sind nur wenige. Ich muss die anderen stärken und dann fallen die auch nicht so ins Gewicht. Und ich habe auch sehr viele auch schon gehört, die dann geklagt haben, ich habe mich da verkämpft und ich setze mich immer wieder mit dem und dem Kollegen auseinander. Und da denke ich mir, das kostet auch unheimlich Kraft und Zeit und Ressourcen, die vielleicht an anderer Stelle besser verwertet gewesen wären. Ich glaube, das ist so ein bisschen drüberstehen, anerkennen, dass nicht alles geht, 80% sind auch gut, die 20 kommen danach. Wie auch immer, gibt es hier auch so eine goldene Regel.
Ja.
Aber ich glaube, das sind so die Prinzipien, wo ich glaube, an die sollte man sich öfter mal erinnern, gerade in Krisenzeiten. Und was ich auch finde, klingt jetzt blöd und hat eigentlich vielleicht nichts mit Führung zu tun, so ein gewisses Maß an abschalten können, Meditation oder durchatmen. Wenn ich selber merke, geht jetzt gerade nicht, bin ich, glaube ich, auch keine gute Führungskraft und kann andere überzeugen. Also ich muss auch selber für meine ruhigen 5 bis 10 Minuten mal sorgen, wo ich mich auch wieder erde, wo ich wieder den Fokus finde. Und dann kann ich auch mit anderen sehr gut umgehen. Also so ein gewisses Maß an Resilienz. Ich weiß, das ist auch so ein Buzzword in der heutigen Zeit. Aber ich glaube, das sind so wichtige Aspekte, die eine Führungskraft braucht. Ja. Aber ja, es ist schwierig.
Selbstfürsorge, ne? Also,
ja.
Fällt uns Frauen ja am meisten schwer.
Also
meine beiden männlichen Mitwirkenden beim PEGA-EDU, die haben da echt eine viel bessere Resilienz in bestimmten Situationen, können das sehr viel besser. Die helfen mir dann manchmal da so durch so Phasen durch, das ist immer ganz gut.
Was ich aber auch noch gemerkt habe, weil du nach Methoden gefragt hast, ich habe letztes Jahr noch eine Ausbildung zum systemischen Coach abgeschlossen und ich merke, ich meine, ich habe jetzt nicht den Raum dafür, das umzusetzen oder irgendwie anzubieten, aber ich merke, wie mir das im Umgang und der Kommunikation sehr gut tut und denke an ganz vielen Stellen, meine Güte, nicht komplett, aber so punktuell würde ich mir das für Führungskräfte, Entwicklung, Qualifizierung, Begleitung wünschen. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, finde ich.
Also das ist... Ja, also kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Baustein ist. Und wenn man es selber nicht gelernt hat, dass man sich dann aber professionell auch unterstützen lässt. So. Und dann immer mal wieder sagt, okay, jetzt wäre Zeit.
Ja, einfach nochmal in die Reflexion gehen, sich die Zeit nehmen.
Ja, unbedingt. Richtig. Ja, wir sind so ein bisschen auch schon fast so zeitlich an dem Ende angekommen. Wenn du für dich schaust in die Zukunft, also Vision, Visionäres ist ja das eine, aber so eine ganz praktische Sicht auch auf Sicht tatsächlich 5 Jahre, 6 Jahre.
Mehr habe ich auch nicht. nicht viel mehr.
Ja.
Okay.
Wie sieht dann Schule aus? Welchen Rat würdest du mir oder auch jemanden, der jetzt quasi noch mittendrin steckt, geben, was man jetzt tun sollte oder vielleicht ja auch muss, um dann diese Gestaltung wirklich aktiv im Griff zu haben? Also als Führungskraft, als Mitglied eines Schulleitungsteams oder eben auch als Lehrkraft. Also was wäre so für dich der Rat, den du mitgibst?
Ich hänge gerade an einer Formulierung von dir, die Gestaltung im Griff haben.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man die Gestaltung im Griff haben kann, da sind zu viel Unwägbarkeiten und ich glaube, wir merken es auch gerade in den Entwicklungen der letzten Jahre. Wir hatten ja schon das Thema, diese Corona-Zeit, diese Pandemie-Zeit. Das hat alles nochmal beschleunigt in der Entwicklung, digitale Geräte, Umsetzung und so weiter. Was wir danach gemerkt haben, war aber, zumindest habe ich das so wahrgenommen in Schule, so ein, ach Gott sei Dank, ist jetzt alles vorbei und wir machen wieder alles so wie früher, so wie es schön war früher. Und ich glaube aber jetzt haben wir ja den nächsten Beschleuniger, Stichwort KI, wo das nochmal so ein bisschen aufs Gaspedal getreten wurde und die Entwicklung noch beschleunigt wurde. Ich glaube schon, dass unsere Gestaltungsspielräume gar nicht so groß sind. Im Moment haben, glaube ich, alle eher das Problem zu sehen, sie haben Reaktionsräume, aber kaum noch Gestaltungsräume. Und ich glaube, das muss man im Blick behalten, dass man sich wirklich die Gestaltung offen lässt und nicht nur noch reagiert. Wo ich einen Fokus schon immer gesehen habe, das sind immer so meine verschiedenen Punkte, die ich aufzähle. Ich würde gucken, dass ich das langfristig etablieren könnte und den Fokus auch bei den Lehrkräften darauf lenken könnte, zu hinterfragen, brauchen wir noch Klassen, brauchen wir noch Fächer, brauchen wir noch Noten? Also im Sinne von diesen alten Sachen, wie wir sie definieren. Ich glaube auch, Wir hatten, ich würde mal sagen, auf LinkedIn neulich eine kurze Diskussion, wo ich reingelesen habe, da ging es auch um den Begriff Unterricht. Und da denke ich mir, naja, gut, Unterricht ist auch so ein alter Begriff, genau wie Schule. Ich glaube, wir müssen vom Lernen ausgehen. Was bedeutet Lernen an sich? Und wenn ich mir darüber klar bin, dass Lernen nicht verordnet werden kann, dass Lernen nur unterstützt und vielleicht auch gelenkt und angeregt werden kann, aber es ist immer noch ein Prozess, der im Inneren abläuft, also ein zutiefst individueller, der aber gleichzeitig durch die Gemeinschaftlichkeit, und da sind wir wieder bei Digitalität, angeregt wird und auch durch den Abgleich mit anderen, da sind wir wieder bei der Reflexion, auch wieder vorangetrieben wird. Also das ist schon sehr schwierig. Es gibt ja auch keine Definition von Lernen an sich, aber es ist eben sowohl individuell als auch gemeinschaftlich. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken und uns dann überlegen, es gibt diese Struktur, 25 Kinder, ich sage jetzt mal 25, in Reihe und Glied zu setzen, nach vorne gucken zu lassen und dieser einen Person zuzuhören, die ihnen sagt, was müsst ihr jetzt wissen. Schon alleine bei dieser Idee schüttelt man innerlich den Kopf. Ich fange auch oft an, in Workshops mal zu fragen, macht mal die Augen zu und stellt euch mal, ich sag mal den Begriff und ihr stellt euch das vor, Schule. So, und dann denken alle sicherlich an ein Haus, so den berühmten langen Flur mit den Klassenräumen, und die denken an eben diese in Reihe und Glied und vorne eine Tafel. Mir ganz egal, ob die grün oder weiß ist, aber es ist dieselbe Situation. Es ist ein frontaler Unterricht, es ist dieser berühmte Nürnberger Trichter, der die Lehrkraft füllt ein. Und es ist an ganz vielen Stellen richtig. Ich hatte da auch früher sehr böse, sie wollen wohl den Frontalunterricht abschaffen. Jein, ich möchte gerne eine instruktive Phase drin haben. Die sind ganz, ganz wichtig. Die kann keiner abschaffen. Ich selbst habe ein Kind, was mal zu mir gesagt hat, sie hat es geliebt, wenn vorne in einer Vorlesung oder so artig da jemand ihr was erzählt hat. Sie hat das sehr gut aufgenommen. Aber nicht jedes Kind ist gleich, nicht jedes Kind mag das. Instruktion braucht es immer, aber es braucht eben auch diese Freiräume, diese kreativen Freiräume des Austausches, des Ausprobierens. Und dann würde ich mir unbedingt noch eine andere Fehlerkultur wünschen, wenn wir schon dabei sind.
Ja.
Weil Lernen heißt Fehler machen. Wenn alles klappt, ist der Lernertrag, um das mal so ganz, ganz negativ zu formulieren, echt geringer. Aber wenn ich 5-mal auf die Nase falle und merke dann, woran es gelegen hat und ich kann das abstellen, dann habe ich daraus meine Konsequenzen, meine Learnings gezogen und habe den Prozess angepasst. Und das vergesse ich wiederum nicht so schnell. Also Lernen muss ein Erleben werden, ein individuelles und gemeinschaftliches gleichzeitig, und es muss einfach Freiräume geben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das eben in Reihe und Glied passiert, hintereinander sitzend. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich die Schublade aufmache, jetzt lernt ihr Deutsch, Schublade zu, danach kommt Mathe, Schublade auf und zu und hin und her, sondern dass es projektorientiert, ja, jahrgangsübergreifend, themenübergreifend ist, so ähnlich wie in den Berufsschulen schon die Felder es gibt, in denen unterrichtet wird und wo geguckt wird, was passt da rein. Also mir missfällt eigentlich diese enge Kastenbildung in Fächern und in Klassen. So, und dass wir die Prüfung und Bewertung uns nochmal angucken müssen, brauche ich ja nur auf das Institut zur zeitgemäßen Prüfungskultur zu verweisen. Die sind da ja Vorreiter und haben gute Ideen und Diskussionen, wo man sich orientieren kann. Ich glaube, wir haben unheimlich viel da. Damit sind wir wieder am Anfang deiner Frage. Also das wäre zum Beispiel, das wären Punkte, man findet alles. Wenn man sucht, wenn man sich die Zeit nimmt, da sind wir wieder bei den Ressourcen. Schulleitung hat nicht immer die Zeit, alles zu suchen.
Ja.
Aber es ist da, und deshalb ist der Austausch weiterhin so wichtig. Auch wenn das jetzt im Twitter-Lehrerzimmer quasi eingeschlafen ist, was auch nicht ganz stimmt. Es hat sich ja aufgespalten, sage ich mal. Wir haben im Insta, wir haben auf Mastodon was, wir haben auf Threads was. Überall und nirgends, Also, aber die Gemeinschaft.
Die Gemeinschaft zählt.
Der zentrale Punkt, der hat sich so ein bisschen aufgedröselt. Aber ich glaube, und das habe ich jetzt auch gerade in der Überlegung zum Twitter-Lehrerzimmer festgestellt, ich merke das immer noch, dass es genau diese Gemeinschaft, diese Haltung noch gibt. Und zwar erlebe ich das meistens auf Barcamps. Diesen Spirit noch und merkt das, oh ja, wir wollen hier alle zusammen und ich habe das Thema und wer diskutiert mit. Und ja, da merkt man das noch sehr, sehr stark.
Ja, also das ist auch mein großer Wunsch an alles, was da jetzt auf uns noch wartet in den nächsten Jahren, dass dieses Gespräch niemals endet.
Ja.
Und wir zum Beispiel über Podcast-Formate oder Barcamp-Formate oder andere Audio-Formate, die es so gibt, immer wieder darüber reden und die verschiedenen Perspektiven abgleichen. Ja. Also, ja. Du lässt mich wieder mit ganz vielen Ideen und Eindrücken zurück und vielen, vielen Dank für deine Zeit und
gerne.
Ich hoffe, wir sehen uns dann auch nochmal irgendwann wieder live.
Ja, das würde mich freuen.
Genau, Forum Bildung oder
vielleicht zur Konferenz.
Ja.
Vielleicht.
Vielleicht.
Oder wo auch immer. Also genau. Die Welt ist klein.
Die Welt ist klein. Genau.
Ich freue mich.
Dann mach's gut. Tschüss.
Danke, tschüss.